Possible Poetry, ein Podcast über neue Welten und Wege in der Poesie mit Dirk Hülstrunk. Possible Poetry, a podcast about new worlds and roads of poetry with your host Dirk Hülstrunk.
In Episode 1 des Podcasts Possible Poetry möchte ich den unglaublich vielseitigen slowenischen Autor, Lyriker, Performer, Übersetzer, Herausgeber, Verleger, Veranstalter und Kulturaktivisten und vielleicht vieles, was ich noch vergessen habe, Aleš Steger begrüßen, der bereits vielfach in Deutschland publiziert ist und auch sehr gut Deutsch spricht. Deswegen werden wir das Gespräch auch auf Deutsch führen. Ja, herzlich willkommen, lieber Aleš.
Ja, vielen Dank, lieber Dirk. Das hört sich ja furchtbar an. All diese Titel.
Ja, du bist selbst dran schuld, aber, irgendwie, glaube ich.
Die aber zutreffen, wahrscheinlich ja, natürlich. Ich habe viele Metamorphosen durchgemacht und mache sie immer wieder, aber und habe auch vieles unternommen. Wahrscheinlich ist das natürlich ein wenig dadurch bedingt, wenn man aus einem, soll ich sagen, kleineren Kulturkreis kommt, wie Slowenien es ist, ist es eigentlich normal, dass die größte Mehrheit eigentlich viele Titel hat. Also fast alle Autoren übersetzen auch ein wenig. Sehr viele sind herausgeberisch tätig oder Veranstalter. Man wird dazu gezwungen, weil der Markt natürlich so klein ist, dass man so oder so auch mit Bestsellern nicht überleben kann. Geschweige denn mit avancierter Literatur und Lyrik.
Trotz aller Kleinheit spielt Lyrik eine relativ große Rolle in Slowenien. Ist das so?
Ja, das ist so. Oft sind diese von außen gesehen unproportionellen Verhältnisse eben in kleineren Ländern so. Bei uns war Lyrik natürlich auch mit nationalen Bestrebungen immer sehr eng verknüpft mit der Emanzipierung der Sprache, der slowenischen Sprache, mit dem Schulwesen. Und sehr viel davon hat sich eigentlich auch jetzt in modernen Zeiten gehalten, also nachdem wir selbst, also ein eigener Staat sind, ist da dieses, wie soll ich sagen, die Aufmerksamkeit zur Sprache und vor allem eine Liebe zu kürzeren Formen, zu auch Short Story, zum Witz oder so, ist die geblieben bei den Slowenen. Und obwohl natürlich der Markt eher Richtung Roman zieht, würde ich sagen, die Dichtung, Gedichte, das ist etwas, womit man aufwächst, womit man konfrontiert wird und man kommt nicht herum, ohne damit in Berührung zu kommen, früher oder später bei uns.
Jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Gespräch und ich habe dich noch gar nicht so richtig vorgestellt. Ich habe zwar gesagt, dass du alle möglichen Dinge machst, aber vielleicht sollte man doch nochmal das ein kleines bisschen präzisieren und du kannst mich ja ergänzen, wenn ich dann irgendwas von deinen vielen, vielen Tätigkeiten vergessen oder falsch dargestellt habe. Was man jedenfalls erkennen kann, ist, dass du also zum einen Gedichtbände schreibst, aber auch Romane. Ich glaube, du hast Kinderbücher verfasst und einen Reiseführer Slowenien geschrieben. Überhaupt Reisetexte sind noch ein Teil der Sachen, die ich gefunden habe. Dann so ungewöhnlichere Formen wie Libretti für Musik- oder Musical-Texte, Texte für die Bühne, für Film, für Live-Performances. Zuletzt habe ich gesehen, dass du eine Installation gemacht hast in Indien, auch eine sehr interessante Geschichte. Besonders interessant finde ich so ein experimentelles Schreibprojekt, wo du an verschiedenen Orten auf der Welt live schreibst in einem bestimmten Zeitrahmen. Dazu kommen Kollaborationsprojekte mit sehr vielen unterschiedlichen Künstlern und wir haben es auch schon angesprochen, du bist auch als Übersetzer tätig, vor allem aus dem Deutschen, aus dem Spanischen. Und der andere Teil, den ich jetzt nochmal da sehen würde, ist, dass du eben als Literaturvermittler auch eine ganze Reihe verschiedener Funktionen hast. Ich weiß nicht, ob du Verlagsgründer von dem Belletrina Verlag bist. Du hast den Mitbegründer.
Mitbegründer,
genau. Mitbegründer des Belletrina Verlags, warst lange Zeit Leiter eines Festivals Poetry and Wine in Slowenien, eines bekannten Festivals. Bist, glaube ich, auch Mitgründer mindestens und aktueller Leiter der europäischen Literatur- oder Lyrikplattform Versopolis. Ist das richtig?
Ja. Das ist einigermaßen richtig. Ja, okay. es ist auch so, das muss ich auch jetzt dazu sagen, ich habe früh angefangen, eigentlich mit Freunden Sachen in die Welt zu setzen. Wir hatten wirklich ein sehr großes Bedürfnis Anfang der 90er, wo meine Generation eigentlich aufkam und da um uns eigentlich eine sehr enge Mentalitätsstruktur herrschte mit einem neuen Staat, mit den jugoslawischen Kriegen, die Süden weitergingen, mit einer neuen proeuropäischen Orientierung, mit einem Bedürfnis, eigentlich auch neue Institutionen zu gründen, die für uns eigentlich Freiraum bedeuten würden. Und so wurde fast zugleich eben das Festival, das internationale Festival Poetry and Wine, ins Leben gerufen. Und eben dieser Verlag, der ist so ein Non-Profit-Verlag, ist sehr angewachsen, beschäftigt heute über 30 Leute fest und macht eben noch immer ein sehr avanciertes literarisches Programm. Das sind natürlich Sachen, die, wo ich nicht die ganze Zeit immer voll aktiv war. Und ich habe natürlich jetzt fast schon 30 aktive Jahre hinter mir. Also dann sammelt sich das dann auch an. Weil wenn du es so erzählst wie du, hört sich das wirklich überdimensional an. Das möchte ich nicht. Eigentlich ist das, im Kern bin ich jemand, der Gedichte, der noch immer das Mysterium der Sprache hinterfragt und sehr verschiedenste Formen dafür eigentlich sich mir eröffnet haben, auch in Kollaboration mit verschiedenen anderen Künstlern. Ich werde es nicht satt, eigentlich neue Sachen auszuprobieren und auch neue Wege einzugehen. Ich glaube, dass die Wiederholung eigentlich der Tod der Kunst ist. Dadurch entwickeln sich dann eigentlich auch Arbeiten in sehr verschiedene Richtungen.
Dieses Zusammenarbeiten mit anderen Künstlern, das hast du ja schon von Anfang an, also auch dieses Netzwerken, ist das für dich so ein integraler Bestandteil auch des poetischen Schaffens, dass man eben nicht nur für sich alleine irgendwo sitzt und was macht, sondern sich eben permanent eben auch mit anderen Künstlern, aber auch mit Veranstaltungsformen oder vielleicht sogar als Veranstalter, vielleicht ist das ja sogar auch eine Art von poetische Arbeit. Ist dieses Netzwerken, ist das für dich so ein poetischer Aspekt auch?
Anfangs war es eigentlich ein Überlebensaspekt. Überleben für mich als Künstler. Ich fand es so einengt in Slowenien, so dass ich eigentlich ins Ausland musste. Und hätte ich da nicht mein erstes Stipendium auf der Solitude in Stuttgart bekommen, ich weiß nicht, vielleicht wäre ich hier eingegangen einsamer Künstler. Aber das hat mir ganz andere Perspektiven eröffnet und natürlich auch das Miteinander mit verschiedenen Künstlern, das hier bei uns erst eigentlich normal ist, weil die Gesellschaft ja viel übersichtlicher ist und man schon auf der Straße den einen Komponisten trifft und den anderen Regisseur und alle sagen, ah, da bist du wieder, warum machen wir nicht was zusammen? Und dann ist man schon dabei bei einem Kaffee und entwickelt was. Also das liegt eigentlich hier vielleicht viel eher auf der Hand wie in einer Großstadt, wo man wirklich sehr groß und über Umwege nur an gute Leute herankommen kann. Hier laufen sie dir entgegen und sagen, wie geht's? Und das Netzwerken, das hat sich dann so ergeben. Ich habe angefangen, Lyrik zu schreiben, weil ich Übersetzungen lateinamerikanischer Poesie las. Es war nicht, weil ich slowenische Poesie zu dem Zeitpunkt gelesen hätte. Das kam später. Also, aber ich wurde durch Übersetzungen eigentlich etwas, das schon vermittelt war, initiiert. Das war so ein starker Schub, dann noch, wo ich im Gymnasium war. Das hat mein Leben verändert und ich sah dieses Transformative, dass man eigentlich herbeizaubern kann oder herbeirufen, heranbeten kann. Eben auch wenn man außerhalb des eigenen Kulturcodes funktioniert. Später hat sich das eigentlich normalisiert. Heute ist das gang und gäbe mit Internet. Aber wo ich angefangen habe, da haben wir noch Faxmaschinen betreut und eben Briefe geschrieben. Das war trotzdem anders. Das ist eine in der Hinsicht eine sehr positive in meinen Augen Evolution. Eben zu einem Global Village, wo es fast schon selbstverständlich ist, dass man aufgeschlossen ist, auch für das, was nicht jetzt in deiner eigenen Sprache geschrieben wird.
Du hast eben auch von dieser ich glaube, von dieser Neugier und dieser Offenheit gesprochen und diesem Wunsch, Dinge nicht zu wiederholen, sondern immer deine Ideen in neue Formen auch zu transformieren. Für mich liegt da so ein Begriff des poetischen Abenteurers auch ein bisschen nahe. Ja? Also so würde ich dich fast ein bisschen sehen, dass du irgendwie so auf so einer Abenteuersuche bist. Wo geht's irgendwie hin? Wo sind neue Wege? Wo kann ich mich noch hinbewegen? Trifft das so zu, dieser Begriff?
Na, vielleicht nicht suche, weil ich suche nach nichts. Ich werde gerufen. Das hört sich vielleicht jetzt ein wenig fatalistisch an, aber ich glaube, man hat ein Gefühl, man müsste irgendwie in eine Richtung arbeiten und man weiß ja nie im Vornherein, was das werden wird. Aber man versucht dann doch, diesem Ruf getreu zu bleiben und wirklich auch konsequent dem nachzugehen. So kam es dazu, dass ich Romane schrieb, oder angefangen habe zu schreiben oder experimentelle Sachen wie das Logbuch oder auch jetzt Reisetagebücher und so. Der poetische Gedanke verändert sich, er mutiert und dann ist alles, was man eigentlich schon kennt, nicht ausreichbar, um es zu fassen. Und man muss sich eigentlich dann auf dieses Abenteuer ist gut, aber nicht in Suche, auf dieses Abenteuer einlassen und man wird dann eigentlich hin und her getrieben und auch getrickst. Und oft ist es auch ganz unproduktiv oder man denkt, es ist unproduktiv und man verläuft sich und es leitet einen in Sackgassen. Es ist ganz immer wieder ein total offenes Spiel, aber ich glaube, also wenigstens für mich muss ich da diese Offenheit absolut als höchstes Gesetz beibehalten und mich nicht festsetzen. Und daraus kommt eigentlich, glaube ich, kommen all diese verschiedenen Formen. Weil hätte man's aus Ambition gemacht, aus Plan, aus Kalkül, ich glaube, das würde in meinem Fall wenigstens eigentlich auch die Kunst zuteil töten.
Das heißt, du lässt dich auf verschiedene Situationen ein, auch auf Dinge, die dann quasi zufällig passieren oder die du nicht planen
Ja,
kannst. Ja.
Weil eigentlich alles ist eine Herausforderung und alles ist eigentlich dieses Spiel mit Materie und der Verbalisierung vom Möglichen. Oft braucht es ja sehr lange, wie soll ich sagen, Zeitloops. Etwas, was man denkt, schon sehr nahe dran zu sein, dauert dann manchmal Jahre, um wirklich so die Endform zu bekommen. Und man täuscht sich, ich täusche mich selber dann oft und sage, ah, du hast Kinderbücher angesprochen, ich habe in dem Feld sehr wenig gemacht, ich habe aber einen so Jugendroman geschrieben, der ist auf Deutsch, heißt er, Als der Winter verschwand. Und der kam eigentlich davon, dass ich zuerst so ein Musical für ein Puppentheater geschrieben habe. Und dann kam diese leichtsinnige Idee, aha, du hast ja jetzt so lange an diesem Puppentheaterstück, also Musical gearbeitet, es ist an der Hand, draus so ein Kinderbuch oder Jugendbuch zu machen. Braucht vielleicht einen Monat oder zwei, du schreibst das um und so. Es dauerte 3 Jahre und es gab drei große Versuche und am Ende ist ein total anderes Buch entstanden. Zum Beispiel die Hauptfigur, der Kurd, so eine Maske, die bei uns in der Stadt, wo ich herkomme, Ptuja, bei Fastnacht, den Winter vertreibt. Im Musical singt er, im Buch dann später spricht er überhaupt nicht. Also solche Metamorphosen muss man dann eigentlich durchgehen und das kostet sehr viel Zeit und Energie, aber die Zeit muss man sich gönnen und oft habe ich ja das Gefühl, dass wir uns mehr und mehr auf Territorium auch der Kunst in Sachen Zeit in Richtungen bewegen, die eigentlich zu brutal sind, dass sie nicht mehr eigentlich wirklich die Freiheit zulassen, die Kunst sein sollte.
Also du meinst durch den Zeitstress, also dass jetzt irgendwas
absolut
realisiert werden muss,
Produktionsstress, sobald man vor allem auch jetzt im Kollektiv arbeitet oder so oder größere Produktionen eingeht, ist das wirklich extrem.
Versuch hast du da Methoden, dich so dieser Situation auch zu entziehen, diesen Zeitstress, den da diese vielen Projekte auch machen?
Ja, meine Methode ist sehr, sehr selten, fast nie Aufträge zu nehmen. Und nur das zu schreiben und zu übersetzen und was ich wirklich lieb und mag, was mich interessiert und es dann versuchen zu, eben bei Verlagen oder anderswo, unterzubekommen. Das ist auch der Grund, warum ich mit einer Ausnahme nie beim Film oder beim Fernsehen oder eben so gearbeitet habe, weil ich finde, dafür muss man eine andere Art von Imagination haben, gekoppelt an eine andere Produktionsweise.
Ich würde doch gern nochmal auf dieses eine Projekt von dir zu sprechen kommen, dein Reiseprojekt, wo du quasi in verschiedene Orte in der Welt reist und dich dort quasi auch Situationen aussetzt. So habe ich das jedenfalls verstanden. Kannst du nochmal erläutern, was das für ein Projekt ist?
Es war das Jahr 2012. Ich war zu dem Zeitpunkt einer der Programmleiter von Maribor, Kulturhauptstadt Europas. Und das war ein furchtbarer Job. Ich hatte ein kleines Kind, das war gerade geboren. Ich pendelte zwischen Ljubljana und Maribor. Nachts, wenn ich aus Maribor nach einem langen, langen, langen Tag zurück kam spät am Abend, musste ich noch so 200, 300 E-Mails beantworten oder wenigstens durchscrollen. Es war wirklich furchtbar. Und ich dachte vor allem, dass ich als Künstler, als Schriftsteller eigentlich, das wäre das Aus. Ich würde austrocknen und versiegen und nie mehr schreiben können. Und dann, das war eigentlich so eine Hilfeaktion, eine Abwehrgeste. Ich war in Rom und ich schaute ins Schaufenster und sah dort Objekte ausgestellt, für die man viel mehr zahlen muss, als ein Dichter im Leben an Honoraren bekommen kann. Und zugleich war eine Roma-Familie hinter mir, die haben gebettelt. Natürlich auch das Spiegelbild von mir. Und ich dachte, was für ein Gegenüber in diesem Moment, aber wie soll man das eigentlich auffangen? Ist das ein Gedicht? Das ist kein Gedicht. Ist das Prosa, es ist kein Prosa. Wie? Und da kam mir diese Idee, einmal im Jahr mich so auszuliefern, ganz hilflos zu sein, im Vorhinein zu sagen, wo und wann, so dass ich keinen Rückzieher machen kann. Und dann an dem Tag 12 Stunden in einem öffentlichen Raum zu schreiben und das und Fotos zu machen und es nach 12 Stunden abzuschicken, das wird dann sofort gedruckt. Und ich habe keine Möglichkeit, da irgendetwas noch zu ändern. Es wird zwar Korrektur gelesen, jetzt auf Tippfehler oder so, aber ansonsten ist das eben, was da in den 12 Stunden entstanden ist. Und ich darf mich auch nicht vorbereiten, ich darf kein Internet benutzen, ich lese schon natürlich Bücher über diese Orte oder was mir da entgegenkommt, aber man kann sich daran nicht vorbereiten. Es ist keine journalistische Arbeit. Es ist eher dieses Dasein im Moment, Wachsein in der Sprache in diesem Moment. Und natürlich für jemanden wie mich, der ja sehr besessen ist, damit endlos Korrekturen zu machen, das noch ein wenig auszubessern, noch ein wenig auszubügeln, ist das eine Horror oder war es eine Horror, Vision, das nur so durch mich gehen zu lassen und dann ist es gewesen. Eigentlich ist das so, wie unser Leben funktioniert. Das ist ja, es ist der Tag, es ist der Moment, auch wenn wir den Ort kennen, wir kennen ihn doch nicht so. Oder wir blicken ihn immer wieder mit anderen Augen. Ich habe in Ljubljana angefangen. Am Anfang wusste ich nicht, wie das sein soll. Und ich habe mir als Ort gegenüber dem Parlament gibt es den Platz der Republik und dort ist ein Kaufhaus. Und ich habe mir im Kaufhaus, im Schaufenster, habe ich mir einen Ort da erbetet und habe gedacht, okay, ich setze mich hin und ich schreibe dann eben die 12 Stunden da. Aber erst nachdem ich habe es auch schon da publik gemacht, kam es zu Massenkundgebungen. Die finden immer auf diesem Platz der Republik statt. Also ich saß, der Dichter saß im Warmen und schrieb und draußen waren die Protestler im Kalten. Das war der 21.12.2012. Und ich dachte, so soll es ja nicht sein. Ich soll mich ja nicht hier inszenieren. Das ist ja eigentlich total falsch. Und ich bin dann mitten beim Ganzen rausgegangen, aus dem Schaufenster mit den Protestierenden dann draußen das abgeschlossen. Und dann wusste ich eigentlich, wie die Form erst wirklich sein sollte. Also nicht dieses, da ist der Dichter, der jetzt was für euch hier schreibt, sondern ich bin einer von allen hier. Und ich mache auch jetzt nicht keinen darauf aufmerksam, was ich mache, aber ich schreibe nur und das ist es. Ich bin so inkognito, wie eben wir sind draußen in der Gesellschaft. Das führte mich dann an sehr unterschiedliche Orte und ich habe es einmal pro Jahr gemacht, konsequent eigentlich bis zum diesen Jahr und jetzt im März, Ende März, Anfang April, am 2. April schreibe ich noch den letzten 12. Eintrag. Und dann gibt's eben das den dritten letzten Band von diesem Projekt. Mit dem Projekt war ich dann in Fukushima zum Beispiel, sofort nach der Atomkatastrophe, in Shanghai, in Indien. Letztes Jahr war ich in Somaliland, zuvor in Terra del Fuego, unten in Chile, auf sehr unterschiedlichen Orten. Auch in Bautzen zum Beispiel habe ich eins geschrieben.
Nach welchen Kriterien hast du diese Orte ausgewählt?
Sind sehr, wie soll ich sagen, subjektive Kriterien. Die meisten von diesen Orten ich war nie davor da, aber es gibt dann immer wieder so etwas, was mich fasziniert. Eine Geschichte, die mich dahin führt. Solowki zum Beispiel im Weißen Meer, der erste Gulag, Mutter, also wenn man dann Anne Applebaum liest oder andere Bücher sind sehr oft Orte, die auch sehr mit Geschichten belastet sind. Die Geschichten sind aber sehr oft nicht mehr sichtbar. Und dann ist man eigentlich da, so wie beim Gelben Elend da in Bautzen und in der Stadt sieht man wenig, aber dann schwirrt doch diese Geschichte irgendwie überall herum und man versucht sie so wie Geister von denen, die vor uns da waren, eigentlich ein wenig zu erfassen, auch durch Sprache. Sprache ist ja sowas ganz Liquides. Es kann sehr, sehr subtil, sehr fein sein als Instrument für Erfassung auch von solchen Stimmen.
Da hast du dich tatsächlich wirklich ausgesetzt einer sehr, sehr fremden Situation. Also ich meine, du bist ja wirklich auch an weit entfernte Orte gereist und wo du ja ganz offensichtlich auch als Fremder so ein bisschen erkennbar bist wahrscheinlich und wo das vielleicht gar nicht so einfach ist, irgendwie so unauffällig zu verschwinden und zu arbeiten. Wie bist du damit umgegangen, mit dieser Fremdheit, mit diesen Orten dann auch?
Das stellt sich da im Moment im Kontext ein. Ich mache mir dann oft so einen sehr rudimentären Plan, was ich alles versuchen werde, da am Tag zu machen. Zum Beispiel in Shanghai bin ich dann, habe ich so angefangen, dass ich mit der Metro gefahren bin und dann bin ich in die Zentralbank reingegangen. Die haben mich natürlich nicht reingelassen, aber irgendwie, das war sehr mit Geld und Papier, natürlich, weil China eigentlich der Urort, der Entstehungsort vom Papier ist und diese fantastische Papierkultur. Und am Ende ist es dann wirklich so entstanden, ich bin per Zufall da auf Leute gekommen, die Papier sammeln, Altpapier, und bin ihnen nachgeradelt, wo sie das Altpapier so am Stadtrand eigentlich ablegten, so auf einer Müllhalde. Auf einmal ist da eine totale Logik, entsteht eine Logik, die zuvor nicht da war. Und eigentlich das zu dokumentieren und auch immer wieder zu hinterfragen mit einer ja lebendigen Sprache, das interessiert mich schon sehr. Oft sind es aber auch solche kleinen Epiphanien, solche Momente, nicht? Zum Beispiel in Ciudad de México, wo ich da mit den Protesten gegen die Ermordung der Studenten von Ayotzinapa mitmarschiert habe. Wir haben unter einer Gladiole so ein Monument mit einem großen Engel obendrauf angefangen und ich saß unten und schrieb auch über diesen Engel und so. Und dann 6 Stunden später, da war schon Dunkelheit im Zentrum von Ciudad de México, da war so, wie soll ich sagen, wie, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, diese Leute, die stillstehen und damit Geld sammeln.
Diese Skulpturen, die menschlichen Skulpturen
Die
oder
menschlichen Skulpturen, das war eine menschliche Skulptur von einem Engel. Und natürlich für mich, weil ich geschrieben habe und angefangen habe, über einen Engel zu schreiben, war dieser Engel, diese menschliche Skulptur von einem Engel eine ganz andere, als sie ohne das Schreiben da wäre. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht diese Verbindung zum Beispiel gemacht, aber für mich war das eine ganze Epiphanie. Und dann hat dieser Engel auf einmal sich bewegt und ist von seinem Sockel runter und hat seine Flügel und seine Maske zusammengefaltet und ist nach Hause gegangen.
Ja, Wahnsinn, ja. Sagst du noch mal kurz, wie heißt dieses Projekt und wo kann man darüber was nachlesen?
Logbuch der Gegenwart. Es gibt jede 4 Jahre gibt es ein Buch. Es gibt jetzt schon zwei bei Heimon Verlag immer erschienen. Sind sehr schöne Bücher, weil die kommen auch so mit Fotos, die ich immer wieder. Ich bin kein Fotograf, aber so als Dokument, aber zugleich auch als ein zusätzliches Sprachinstrument. Man braucht dann vieles nicht zu beschreiben, wenn es schon da dokumentiert ist. Und jetzt, ich Anfang 24 soll dann der letzte Band erscheinen in Deutschland.
Also eine Art von poetischer Dokumentation, kann man das auch so nennen?
Dokumentation trifft's fast. Es ist aber auch eine, wie soll ich sagen, eine sprachliche Hinterfragung, weil es muss ja nicht nur darum gehen, was da um einen geschieht oder was man sieht, sondern was die Sprache evoziert durch das, was da ist, eigentlich selbst mitbringt. Ich finde, dieser Aspekt ist da sehr wichtig, weil ansonsten wäre es ja fast was Journalistisches. So ist es aber überhaupt nicht, weil es kann in alle Richtungen gehen. Es könnte auch eine ganz introspektive Sache sein und das wäre dann auch ganz okay. Ich glaube, ja, so, ich glaube, jeder kennt's, wenn wir zum ersten Mal einen Ort betreten, den wir nicht kennen. Das ist ja ganz animalisch auch. Es ist eine höhere Aufmerksamkeit für die Umgebung da. Und man versucht, das irgendwie in Begriffe, in Worte zu fassen. Und die Sprache beginnt zu vibrieren und zu leben, weil wir eigentlich aufgeregt sind, weil wir nicht Herr der Sache sind. Aber so ist es eigentlich immer bei Literatur, die was taugt, glaube ich, dass der Schriftsteller nie oder die Schriftstellerin, wir sind nie Herren, wir sind nur diejenigen, die was ausführen.
Ich glaube, es steht auf deiner Homepage so ungefähr jedenfalls, dass du sagst irgendwie, dass Sprache nichts Selbstverständliches ist, sondern man muss es sich immer wieder erarbeiten. Kann das auch dazu führen, zu so einem Widerspruch, dass man das Gefühl hat, manche Dinge kann ich jetzt gar nicht sprachlich ausdrücken?
Noch schlimmer, die meisten Dinge kann ich sprachlich nicht ausdrücken. Es ist eigentlich Sprache so oder so an sich ist ein Wunder. Zugleich ist es, dass das, was mir dazu irgendwie da angeboten wird, es auszudrücken, es besteht ja immer dann diese Hinterfragung, warum gerade das und nicht was anderes? Wir haben ja so viele Gedanken und wir haben so viele parallele Leben in unseren Köpfen. Warum nicht? Warum gerade das? Warum hat gerade das für mich eine Wichtigkeit? Das ist eine Frage, die mich wirklich seit Jahren verfolgt und die ich eigentlich auch immer wieder, vor allem dann auch in Prosa, ist für mich eine ganz zentrale Frage, weil warum diese Geschichte, warum nicht eine andere?
Nachdem wir jetzt viel über das Schreiben gesprochen haben, wäre es vielleicht auch ganz gut, dass wir etwas von dem hören, was du geschrieben hast. Du hast uns da etwas rausgesucht.
Ich dachte, ich lese dieses Ei-Gedicht, das auch Sven Ingo Koch sehr schön vertont hat vor einiger Zeit. Das kann man, glaube ich, auch nachhören im Rundfunk.
Ist das aus dem Buch der Dinge?
Ja, Buch der Dinge, das Ei. Ich lese es am Anfang im Slowenischen. Jajce. Koga na robu ponve ubiješ, ne opaziš da jajce u smrti priraste oko. Tako drobno je da ne potešiše tako skromnega jutranjega teka, a že zre, že bo ščiju ta tvoj svet. Kakšni so njegovi horizonti, srepenje čigavih perspektiv? Vidi čas, ki se ravnodušno seli skozi prostor, zrkla, zrkla, počene lupine, kaos ali red? Velika vprašanje za tako drobno jajce ob tako rani uri in ti res želiš odgovor? Ko sedeta iz oči v oči za mizo, ga s kruhovo skorjo še pravočasno oslepiš. Als du's am Pfannrand erschlägst, bemerkst du nicht, dass dem Ei im Tod ein Auge wächst. So winzig ist es, dass es keinen noch so leichten Morgenappetit befriedigt. Doch schon starrt's, schon stiert's in deine Welt. Wie sehen seine Horizonte aus, in wessen Perspektive? Sieht es die Zeit, die teilnahmslos umherzieht, Schlitz, Schlitz, zerplatzte Schalen, Chaos oder Ordnung? Große Fragen für ein kleines Ei zu so früher Stunde. Und du? Wünschst du dir wirklich eine Antwort? Setzt ihr euch Aug in Auge an den Tisch? Löscht du sein Augenlicht früh genug mit einem Stückchen Brot? Es ist ein Buch eben über verschiedene Dinge. Ein Versuch, auch jetzt zu lauschen, wie Dinge einen ansprechen. Zum Beispiel eine kleine Papierklammer. Verwirrt legst du das Blatt hin. Erst jetzt bemerkst du den rostigen Abdruck der Klammer, spiraliges Zeichen für den Weg nach innen. Gleich einem unsichtbaren Faden hielt sie die Lumpen der Welt zusammen, wärmte dich eingerollt wie ein Fötus, wie eine Wegschnecke, wie ein Körper im Massengrab. Es liegt dir nichts daran, der Welt etwas zu geben oder wegzunehmen. Sie ist keine Schöpferin. Die kleine Klammer verursacht lediglich Berührung. Jemand hat sie abgezogen. Wer, wieso? Das weißt du nicht. Nicht, wie viele Blätter verloren gingen. Du fährst mit dem Finger über den Abdruck und beginnst wieder zu lesen. Vor dir öffnet sich ein Raum im Raum im Raum. Dies Gedicht hat kein Ende.
Ja, vielen Dank für diese beiden Gedichte, beide aus dem Band Das Buch der Dinge. Das ist erschienen, wo?
Bei Suhrkamp, aber schon lange her, 2006 erschienen.
Jedenfalls ein ganz, ganz wunderbares Buch. Interessant ist, dass du quasi in diesem Buch die Perspektive gewissermaßen auf die Dinge richtest, nach draußen natürlich, von dir nach draußen, auf das, was dich umgibt, gleichzeitig natürlich aber auch innere Vorgänge damit in Verbindung bringst. Und jetzt würde ich eben gerne zu deinem neuen Buch kommen, den Atemprotokollen, bei denen die, ich weiß nicht, ob man es Reise nennen kann, ja doch nochmal ein Stückchen stärker nach innen geht auch. Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, was das neue Konzept oder die neue Idee hinter diesem Buch Atemprotokolle ist, was jetzt, glaube ich, demnächst in diesem Frühjahr 2023 auf Deutsch erscheinen wird.
Also die Atemprotokolle hat eigentlich zwei Teile. Der Hauptteil des Buches sind wirklich Protokolle, unveränderte, fast unveränderte Protokolle aus 3 Tagen und Nächten, sehr intensiven Tagen und Nächten, aus einer spirituellen Auseinandersetzung, die noch, wie soll ich sagen, zusätzlich gesteigert wurde durch gewisse spirituelle Praktiken, unter anderem dem holotropischen Atmen. Und der zweite Teil dieses Buches, also der erste nur in 3 Tagen und Nächten geschrieben und der zweite über 10 Jahre lang in Entstehung. Ganz kurze Fragmente zum Thema Mensch. 25 Fragmente. Es ist eine Zahl, die mich immer wieder verfolgt, schon im Buch Der Körper, auch einem Buch, das auf Deutsch vorliegt, spielte ich eigentlich mit der Idee des Alphabets. Das slowenische Alphabet hat 25 Buchstaben und da kommt eigentlich diese Idee her und da eben so 25 ganz kurze Meditationen zum Thema Mensch, die ich immer wieder umgeschrieben habe. Eigentlich ein Zyklus, der mich nicht loslässt und der in permanenter Metamorphose seit langer Zeit so besteht. Also etwas sehr komprimiertes, sehr, wie soll ich sagen, der zweite Teil sehr philosophisch, exakt auch, hoffe ich. Der erste Teil eigentlich eher an diesem Schreibprojekt Logbuch der Gegenwart gelegen mit dieser Direktheit. Es ist ein Buch, das eigentlich nicht gewollt entstanden ist, weil ich mir nur Notizen eigentlich gemacht habe in diesen wirklich sehr, sehr intensiven Tagen und Nächten, wo das vorbei war und ich später reinguckte. Es schien mir, dass da ungewollt eigentlich etwas gefangen wurde, so eine wirklich eine Reise von der Zertrümmerung der eigenen Vorstellungswelt des Ichs in fast schon philosophische Fragmente zum Gedicht, zum Einfangen dessen, was eigentlich da herumschwebte. Und das ist, wie gesagt, vielleicht mein, ja, es ist ein schwieriges Wort, das kann auch sehr negativ konnotiert werden, aber, und die Texte sind relativ einfach. Wo es dann Richtung Gedichte geht, hörte sich so an. Mraulio vidiš, ki nosi mrtvo mravljo. Skupaj šelesta, kar imenuje življenje. Živ si le, kolikor si že mrtev. A ne živi mrtvec. Z umrlim uživljen. Z vsem, kar si bil, z vsem, pred čemer si bežal. Čista negibnost gibanja. Mrtva mravlja, ki premika živo. Du siehst eine Ameise zu, die eine tote Ameise trägt. Erst zusammen sind sie das, was du Leben nennst. Du bist lebendig nur insoweit du schon tot bist. Doch kein lebendiger Toter, ein mit Totem Belebter. Mit all dem, was du warst, mit all dem, wovor du flohst. Reine Regungslosigkeit der Bewegung. Eine tote Ameise, die eine lebendige bewegt. Oder ein zweites Gedicht. Wie kalt und leer ist die Innenseite der Gedanken. Darin gibt es weder Bilder noch Wesen. Lediglich eine Auflösung der Zeit. Und ein Raum, der kein Raum ist. Kein Ich fliegt da. Nicht da und nicht hier. Überall und nirgends. Zugleich und deshalb nie. Wie endlos kalt. Wie endlos leer. Fürs Herz des Menschen ist diese Innenseite der Gedanken.
Ich finde das wahnsinnig spannend, dass du in diesem Buch wirklich diese zwei sehr unterschiedlichen Herangehensweisen an Sprache zusammengepackt hast. Ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, jetzt zum Beispiel so eine spirituelle Erfahrung sprachlich zu fassen, weil es ja doch irgendwie eine wahrscheinlich auch eine körperliche, eine geistige, ja, also dafür die Worte zu finden, das ist ja dann wahrscheinlich immer nur eine Annäherung auch, oder ein momentanes Empfinden, was da ausgedrückt wird.
Ja, es ist eigentlich so, wenn man jetzt holotropisches Atmen zum Beispiel betreibt, man sollte ja darüber überhaupt, das, man sollte es sprachlich nicht sofort festhalten, weil das Sprache bedeutet immer eine Rationalisierung, eine Verengung des Erlebten und es soll ja eigentlich menschlich weiterwirken. Und ich wollte da in diesem Artenprotokoll jetzt nicht nur darüber schreiben, was jetzt mir, wie es mir erging oder was mir, sondern ich hatte wirklich ein tiefes Bedürfnis, darüber zu protokollieren, was für starke Schübe ich da sprachlich empfand, die oft überhaupt jetzt nichts direkt mimetisch damit zu tun hatten, was davor ging. Also es ist jetzt keine Beschreibung im herkömmlichen Sinn von den Tagen oder von der Umgebung. Ab und zu kommen natürlich dringend Realitätssplittereien und lösen etwas aus, aber eigentlich ist das Kraftschöpfung für etwas Autonomes, was in der Sprache liegt. Deshalb funktioniert es, hoffe ich, wenigstens.
Würdest du uns zum Abschluss dieses Teils vielleicht noch aus dem zweiten Teil ein kurzes, nur dass man mal einen Eindruck bekommt, wie das kontrastiert, vorlesen?
Der Mensch ist Jagd. Der Mensch ist Stimme. Der Mensch ist zwei. Der Mensch ist Schlaweck. Der Mensch ist ein Mensch, der nicht weiß, was alles er sein könnte, zu was allem er werden könnte. Der Mensch.
Vielen Dank für dieses Beispiel jetzt auch nochmal. Und da gibt es eine ganze Reihe von Texten, du hast es gesagt, die sich an den Buchstaben des slowenischen Alphabets orientieren. Und das war jetzt der Buchstabe
B.
B. Okay.
B.
Der Mensch ist B. Okay. Ja, also das ist das Buch, was jetzt demnächst unter dem Titel Atemprotokolle, ich glaube, im Wallstein Verlag
So
erscheint.
ist es, ja.
Ja, und zwar in der Übersetzung von Matthias
Matthias
Göritz,
Göritz, ja.
mit dem du auch schon länger, glaube ich, zusammenarbeitest, ne?
Ja, es ist eine tiefe Freundschaft zwischen uns und wir kennen einander und schätzen einander sehr. Er ist natürlich auch ein herausragender Lyriker und Romancier, auch ein großer Vermittler. Wir arbeiteten auch jetzt sehr intensiv an mehrere Jahre zusammen mit Amalia Macek an einer Anthologie slowenischer Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts, das jetzt auch zur Buchmesse erscheint, Mein Nachbar auf der Wolke. Und er hat da wirklich eine heroische Leistung auch im Übersetzen gebracht. Er hat sehr viele bislang unbekannte, in Deutschland unbekannte slowenische Lyriker, Lyrikerinnen übersetzt und eben bei der Auswahl war er maßgebend dabei.
Du bist ja eben auch Selbstübersetzer. Wie arbeitet ihr in den Übersetzungen zusammen? Also ich meine, ihr kennt euch ja jetzt zum Beispiel sehr gut. Du könntest rein theoretisch, könntest du vielleicht sogar einige Texte von dir selbst übersetzen. Mischst du dich da in irgendeiner Form ein? Kooperiert ihr da? Oder lässt du oder zum Beispiel Matthias das einfach machen und guckst mal hinterher drauf? Naja, passt so oder?
Also es hat schon den großen Vorteil, dass ich die Übersetzung dann durchlesen kann und sich hinterfragen. Oder wenn er was nicht versteht, dann fragt er mich. Oder manchmal, wenn, um es leichter zu machen, mache ich auch so grobe Übersetzungen. Und ich mache das auch aus eigener Hinterfragung. Es ist etwas, das als Methode eigentlich, als Schreibmethode, als Lernprozess sehr gut ist, glaube ich, die eigenen Texte in eine Fremdsprache übersetzen zu versuchen. Sind ja, wir können das nicht, ich kann das nicht, jetzt das perfekt zu machen, aber man sieht dann, dass gewisse Sachen eben nicht gut funktionieren in der anderen Sprache oder man sieht, dass auf einmal andere Sachen, die ganz alltäglich, herkömmlich in der eigenen herkommen, auf einmal da ein ganz anderes Volumen aufnehmen, Sprachvolumen oder Bedeutungsvolumen. Das ist auch sehr spannend. Ich sage immer, das ist ein Traum. So sollte der Schreibprozess aussehen, einen Text in der eigenen Sprache zu verfassen, ihn dann selber in eine Fremdsprache zu übersetzen und dann aufgrund dieser Erfahrung den noch einmal zu korrigieren in der eigenen Sprache. Das mehrsprachige finde ich schon extrem wichtig dafür, was ich mache. Obwohl ich bin jetzt keiner, der die Sprache wechseln würde. Das war eigentlich nie die Frage. Es gibt die schöne Erzählung von slowenischen Lyriker, sehr bekannten Lyriker auch im deutschsprachigen Raum, Thomas Schalamon. Der lebte lange Jahre in den USA und begann unter anderem auch über die eigene Kindheit auf Englisch zu träumen, in englischer Sprache. Und er ging dann zum Freund und Weisen Czesław Miłosz, den polnischen späteren Nobelpreisträger, und fragt: Czesław, ich bin jetzt 30 Jahre alt und ich begann jetzt meine Kindheitserinnerung auf Englisch zu träumen. Soll ich jetzt die Sprache wechseln? Czesław sagte: Auf keinen Fall. Das kann man erfolgreich nur bis zu einem gewissen Jahr, wenn man älter als 16 oder 15 Jahre ist und man hat die Sprache gewechselt, wirst du nie ein großer Lyriker. Natürlich, man kann darüber jetzt lachen oder streiten oder diskutieren, aber ich glaube schon, da ist eine Pointe. Man kommt auch an Grenzen dessen, was man eigentlich in einer Fremdsprache machen kann. Ich habe nur ein Buch auf Deutsch geschrieben. Das war eigentlich auch das einzige Buch, das ich so per Invitation geschrieben habe. Eben die Gebrauchsanweisung für Slowenien. Das ist eine Reihe beim Piper Verlag, eine sehr bekannte Reihe, wo man dann essayistisch eigentlich über Länder schreibt, aber meistens schreiben es ja Kenner von Ländern oder Städten oder Regionen, die jetzt nicht von dort sind, sondern die lange Zeit da leben. Das, doch auch den Blick von außen so, oder einen geschulten Blick von außen haben. Und ich dachte bei mir, wie soll ich das jetzt anstellen? Ich lebe ja hier und im Vergleich jetzt, was weiß ich, zu Schriftstellern, die 10 Jahre in Malaysia gelebt haben oder Journalisten, die über Mexiko geschrieben haben, aber zuvor 15 Jahre dort gelebt haben. Wie soll ich das jetzt anstellen? Und ich habe gedacht, ich muss eben einen Verfremdungseffekt eigentlich hervorrufen und habe mich deshalb entschlossen, das auf Deutsch zu schreiben. Es ist auch keine Poesie. Es hat sehr viel Spaß gemacht und hat mich sehr viel gelehrt. Und tatsächlich ist es so, dass vieles, das im Slowenischen eigentlich vor allem so an alltäglichen Gedanken, Slogans, Überzeugungen, wenn man das in einer anderen Sprache wieder formulieren versucht, das funktioniert nicht. Es hat nicht die Kredibilität oder es ist irgendwie nicht, das stimmt nicht. Dann muss man es hinterfragen und auf einmal trifft man auf sehr schöne Geschichten, die dahinter stehen und wie und was, was sind die Unterschiede und so die feinen und kleinen Unterschiede. Das interessiert mich auch sehr. Und so entstand dieses Buch. Es hat sehr viel Freude gemacht, aber ich würde nie eigentlich die Sprache wechseln.
Das finde ich tatsächlich sehr, sehr faszinierend, wie du das jetzt gerade schilderst, weil du ja gerade eben so ein weltbürgerlicher Mensch bist, der eben auch in verschiedenen Kulturen unterwegs ist und für den Übersetzungen so wichtig ist. Und trotzdem sagst du, ich muss beharren auf meiner eigenen Sprache, ich muss in meiner eigenen Sprache hauptsächlich schreiben und würde die Sprache nicht wechseln wollen. Das heißt, es ist so diese Basis, weil wir heute in dieser globalisierten Kultur manchmal auch gerade dazu neigen, speziell jetzt zum Beispiel zum Englischen, alle glauben, sie können jetzt irgendwie super Englisch und am besten macht man alles auf Englisch oder in einer anderen Sprache vielleicht, und dass es da natürlich schon auch Grenzen gibt, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass du sehr offen bist für die Möglichkeit der Übersetzung. Dass man sagt, irgendwie, eigentlich ist ja gerade Poesie, ist doch eigentlich gar nicht übersetzbar oder nur ganz, ganz schwierig. Aber da habe ich das Gefühl, dass du da eine große Offenheit und vielleicht auch ein Vertrauen hast in das Thema Übersetzung. Kann das sein?
Ja, absolut. Du hast das sehr gut erfasst. Ich glaube, ich wäre so viel ärmer ohne Übersetzung. Natürlich, nicht jede Übersetzung ist gut, aber ich glaube, ein gut übersetztes Gedichtbuch kann eigentlich die gleiche Kraft ausfalten wie ein in der Sprache geschriebenes. Deshalb ist es auch umso wichtiger, glaube ich, dass man sich dessen bewusst ist, dass eines ja natürlich bei Übersetzungen ist, den Ausgangstext zu verstehen. Es ist klar, aber das kann man auch, wenn man nicht jetzt total sprachmächtig ist, mit Hilfe von Experten erkunden. Aber dann, dass den gleichen Raum oder den ähnlichen Raum, Sprachraum, Bedeutungsraum im eigenen in der eigenen Sprache wiederzugeben, zu simulieren oder zu entwerfen, das finde ich dann wirklich das Spannende. Und wenn mich dann Übersetzer fragen, soll es so sein oder so, ich sehe, da ist oft doch auch eine Grenze. Ich versuche so pedantisch wie nur möglich auch also zu erklären und zu setzen, aber oft muss ich mich dann doch auf das Sprachgefühl des Übersetzers, der Übersetzerin verlassen. Ansonsten, und das ist im Grunde ist das ja ein Vertrauensakt.
Eines deiner sehr großen Projekte, was jetzt nicht als eigener Dichter ist, sondern als Kulturvermittler, ist ja das Projekt Versopolis, eine europäische Poesieplattform, die du mit initiiert hast und deren aktueller Leiter du auch bist. Kannst du ein bisschen erklären, was das konkret ist und wie das zustande gekommen ist?
Als Dichter, wie gesagt, jetzt durchs Internet ändert sich das schnell, aber trotzdem, als Dichter hat man viel in der eigenen Sprache geschrieben. Man wurde meistens sehr alt, bis man übersetzt wurde, Bücher rauskamen. Wenn sich der Buchmarkt bei Novellen oder bei Romanen doch auch internationalisierte, bei Gedichten war es das doch sehr auf die eigene Umgebung begrenzt. Und was vor allem jetzt für Jüngere oder für Leute, die anfingen zu publizieren, auch mit großem Aufsehen, aber für die war es extrem schwierig. Also als jüngerer Lyriker hatte und hat man noch es noch immer schwer. Und wir wollten das irgendwie ändern. Wir wollten eine neue Möglichkeit bieten, dass auch noch international nicht bekannte übersetzte Lyrikerinnen, Lyriker in Europa zu kreisen beginnen und dass wir nicht nur über unsere National- oder Sprachkulturen nachdenken, sondern auch über einen europäischen Raum als solchen, als gemeinsames. Und dadurch wurde Versopolis initiiert. Von anfangs waren es nur 10 internationale Lyrikfestivals aus Europa. Inzwischen sind es schon 31, fast in allen europäischen Ländern. In Deutschland ist es der Leselenz in Hausach und das Berliner Lyrikfestival, also vom Haus für Poesie. Es geht nicht nur jetzt ums Netzwerken, sondern wir versuchen wirklich Autorinnen und Autoren sehr sorgfältig auszuwählen. Sie werden übersetzt, zuerst ins Englische. Alles wird ins Netz gestellt, kann auch nachgelesen werden. Es ist ein großes Archiv. Fast 500 Lyrikerinnen, Lyriker sind jetzt schon da. Die Aufgabe von jedem Festival ist es eigentlich nicht nur auszuwählen und vorzustellen, sondern auch einzuladen. Lyriker werden dann eingeladen, sie werden übersetzt, Publikationen von ihnen erscheinen. So kam es wirklich zu einem viel intensiveren Austausch von vor allem jüngeren jetzt Stimmen im europäischen Raum. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die zuvor nicht da war. Inzwischen geht das eigentlich weiter, es wächst und wir versuchen auch andere Initiativen zu starten. Zu Pandemiezeiten waren wir sehr aktiv mit dem Festival of Hope, dem Internetfestival. Jetzt sind wir gerade beim Abschluss der ersten Poetry Expo. Das ist auch im Netz, alles auf Englisch nachzulesen unter Versopolis. Und das sind wirklich international gestaltete Projekte, die versuchen eigentlich unsere Lyriker-Realitäten, wie soll ich sagen, Dimensionen miteinander zu verknüpfen. Du weißt selber, Dirk, als Lyriker ist man ja eigentlich wirklich, wie soll ich sagen, eine zentrale Randerscheinung. In den meisten Ländern gibt es ja keine Institutionen, die wirklich Lyrik fördern oder unterstützen, die professionelle Arbeit wirklich genehmigen. Alles hängt von der Liebe und Hingabe der Menschen ab, die wirklich Lyrik lieben. Das sind meist sehr brüchige Institutionen, Festivals, Verlagshäuser, Literaturhäuser. Und wir versuchen eben, die zusammenzubringen, weil zusammen haben wir dann eine vielleicht viel bessere Chance, auch auf europäischer Ebene eine Finanzierung zu bekommen und größere Projekte zu kriegen, so dass so viel wie nur möglich an kreativen Leuten, die oft jetzt nur in ihren kleinen Sprachräumen versiegen würden, eine Möglichkeit haben, sich zu öffnen, zu reisen, zu erkunden und sich auszutauschen.
Ja, das klingt nach einem grandiosen Projekt. Das ist eigentlich, du sagst, also Lyrik ist erstmal auch eine sehr starke Randerscheinung an vielen Orten und gleichzeitig macht ihr aber da doch ein sehr, sehr großes Projekt. Versopolis, ist das dann auch ein Festival oder ist das eigentlich nur
Das
ein
ist
Koordinat?
nur eine Koordination. Es
Okay.
ist sehr demokratisch gebaut. Also es gibt jetzt keine Oberinstitution, die jetzt über Inhaltliches, es wird alles wirklich so gemacht, dass eigentlich, und alle sind auch gleich finanziell beteiligt, gleich inhaltlich, haben die gleichen Möglichkeiten. Wir kooperieren auch, wir versuchen zum Beispiel jetzt gerade eine größere europäische Delegation von Versopolis Lyrikerinnen, Lyrikern nach Mexiko zu schicken. Dort gibt's die größte Buchmesse Lateinamerikas oder des spanischen Sprachraums in Guadalajara im November. Und da ist Europa im Zentrum, europäische Literatur. Und wir möchten da auch mit dabei Poesie präsentieren und machen deshalb jetzt zum Beispiel auch eine Anthologie europäischer Lyrik in Mexiko. Eine solche Anthologie ist schon in England erschienen, vor 2 Jahren bei ARC. Also wir versuchen dann gemeinsam auch jenseits der Kooperation auch so ganz gezielte Projekte zu machen. Aber die Gründungsidee, und die ist weiter aktiv und besteht, ist eben, dass Poesiefestivale aufregende, noch international weniger bekannte Autorinnen, Autoren, Dichter, Dichterinnen vorstellen und sich dann aus diesem großen Pool vorgestellter Lyriker auch diejenigen auswählen, die dann zu ihnen kommen und dann auch übersetzt natürlich werden und präsentiert.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du aus dieser Perspektive des Koordinators, Veranstalters, aber natürlich auch als Verlegers, hast du ja jetzt schon auch in den letzten Jahren sehr viel aktuelle Lyrik gesehen. Kannst du da irgendwie Trends erkennen, dass sich da in den letzten Jahren vielleicht irgendwas in bestimmte Richtungen verändert? Ist irgendwas stärker oder schwächer geworden? Kann man sowas überhaupt wahrnehmen?
Ich glaube, natürlich so wie überall, das ist global, wurde Poesie auch der Zufluchtsort von verschiedenen emanzipatorischen Bewegungen, Gruppen, die durch Poesie versuchen, zum Gehör zu kommen. Nach wie vor ist Poesie ein starker, glaube ich, Ort der Selbstbefragung, der Befragung von eigenen persönlichen Geschichten, die auffällig sehr oft in der letzten Zeit auch mit einer Revoltegeste in Verbindung immer wieder gebracht werden. Ich finde vor allem für mich wenigstens persönlich, Poesie ist immer ein Ort der Überraschung auch. Ich denke schon, einen Trend zu erkennen, aber dann ist da sofort ein Gegenentwurf und etwas ganz anderes und das freut mich so sehr, weil es ist eigentlich für jemanden, der wirklich da was erforschen kann, hinterfragen will und was Neues aufsuchen möchte, für den, der ist dann gerade richtig bei Poesie. Ich finde, es ist auch sehr interessant zu sehen, wie diese Ups und Downs erfolgen in gewissen Kulturen oder Ländern oder Märkten. Für eine Zeit lang denkt man schon, die Poesie ist tot und dann ist sie wieder da. Anderswo geht es dann wieder bergrunter. Es ist eigentlich ein permanentes Auf und Ab. Aber zugleich ist es auch ein Laboratorium, glaube ich. Es ist der Ort, wo man die Zukunft immer wieder erfragt und erprobt. In der letzten Zeit würde ich schon sagen, geschieht das viel weniger sprachlich. Ist avanciert, es ist mehr auf gewisse Narrative, auf Stories, auf selbst jetzt Erkundung ausgelegt. Aber das wird sich bestimmt wieder bald ändern. Das ist ein Auf und Ab.
Und jetzt hast du uns noch einen kleinen Tipp mitgebracht, einen literarischen, einen poetischen Tipp.
Das ist Raúl Zurita, ein chilenischer Lyriker. Von ihm gibt es, glaube ich, Bücher auf Deutsch. Ich habe ihn in deutscher Übersetzung nicht gelesen, nur auf Spanisch und Englisch. Ich glaube, ein lebender Klassiker. Er hat lange Jahrzehnte eigentlich eine große Trilogie, Purgatorio, Ante Paradiso, La Vida Nueva, geschrieben, aber dann am Ende dieses große Buch, das heißt Zurita. Jemand auch, der interdisziplinär gearbeitet hat, mit visuellen Künstlern, zum Beispiel in den 80ern wurde ein Vers von ihm mit Flugzeugen über den Himmel von New York geschrieben oder Verse wurden mit Baggern in die Wüste von Atacama eingebaggert. Ich habe ihn mal in Indien getroffen, wo wir Installationen gemacht haben. Wirklich eine große Dichterautorität im spanisch sprechenden Teil der Welt, aber ich glaube nicht wirklich bekannt oder wirklich wahrgenommen noch im deutschsprachigen Raum. Und ich möchte das vielleicht ein wenig ändern jetzt mit diesem Hinweis.
Ja, dann in diesem Sinne vielen, vielen Dank, Aleš, dass du dabei warst. Vielen Dank für diesen interessanten Literaturtipp. Das war der Podcast Possible Poetry. Ich denke, das war vielleicht sogar ganz passend jetzt auch mit dem Titel für das, weil es geht um eine Poesie der Möglichkeiten. Und das passt, glaube ich, zu dem, was du da auch machst.
Vielen Dank. Wiedersehen.
Possible Poetry.